Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Durch die Einreisekontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Tirol haben sich am Morgen lange Staus gebildet. Seit gestern darf dort nur noch nach Deutschland einreisen, wer hier einen Wohnsitz oder einen systemrelevanten Job hat und einen negativen Corona-Test. Nach Angaben der Bundespolizei wurde etwa ein Drittel der Reisenden zurückgewiesen. Die Deutsche Bahn hat den grenzüberschreitenden Personenverkehr weitgehend eingestellt.
Die verschärften Grenzkontrollen zeigen schon am Morgen Wirkung. Auf der A17 zwischen Prag und Dresden stauen sich um 8 Uhr die Lkw in einer Länge von 30 Kilometern. Tschechien gehört zu den 10 wichtigsten Handelspartnern Deutschlands. Gerade die Autoindustrie, wie etwa der Zulieferer Gramma im oberpfälzischen Amberg, ist auf die Lieferungen aus dem Nachbarland angewiesen. Noch läuft die Produktion ohne Einschränkungen, am Mittwoch aber könnten die ersten Teile fehlen. Der Verband der Automobilindustrie fordert deshalb mehr Kontrollkapazitäten für den Lkw-Verkehr. Am Grenzübergang Kiefersfelden im bayerischen Inntal scheint das heute aber gar nicht notwendig. Die Bundespolizei wundert sich, dass nur so wenige Lkw auf dieser Haupttransitstrecke von Italien und Tirol kommend unterwegs sind. Nach Recherchen des Münchner ARD-Büros ist das geringe Verkehrsaufkommen aber kein Zufall.
Das liegt zum einen an der italienischen Regierung, da die den Brennerzulauf schon in Verona gestoppt haben. Die Transporte wurden dann über das österreichische Bundesland Salzburg umgeroutet. Hier sind die Grenzkontrollen deutlich geringer. Wir vermuten ein ähnliches Vorgehen für tschechische Transporte innerhalb der nächsten Tage.
Die Lkw-Staus auf tschechischer Seite könnten sich also schneller als gedacht in Luft auflösen. Pendler werden aber kaum Umwege von 200 Kilometern und mehr auf sich nehmen. Viele waren heute auf die neue Situation noch nicht eingestellt.
Es hapert eben ganz an der digitalen Einreiseanmeldung oder an den Covid-19-Tests.
Doch auch damit werden bald nicht mehr alle Pendler weiterkommen. Bis Mittwoch sollen die örtlichen Behörden festlegen, welche Grenzgänger einen systemrelevanten Beruf ausüben. Mit dem Zug zur Arbeit zu fahren, ist abgesehen davon kaum noch möglich. Bereits heute hat die Bahn, so wie hier im bayerischen Inntal, den grenzüberschreitenden Nahverkehr weitgehend eingestellt.
In Sachsen sind von heute an Grundschulen und Kitas wieder geöffnet. Nach dem wochenlangen Lockdown im Kampf gegen Corona wird dort ein eingeschränkter Regelbetrieb angeboten. Die Präsenzpflicht an den Schulen bleibt aber ausgesetzt. Nach wie vor ist bundesweit kein einheitlicher Fahrplan für den Schulbetrieb in Sicht. Kritik kommt von der Bildungsgewerkschaft GEW, die eine gemeinsame Linie der Länder fordert.
Ein mittlerweile fast ungewohnter Anblick. Eltern bringen ihre Kinder zur Grundschule. Viele sind froh, dass es endlich wieder losgeht, so wie hier im sächsischen Mügeln. Auch die Schulleiterin ist sehr zufrieden.
Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass alle Kinder heute wieder in Schule erschienen sind. Also wir haben niemanden, der sich abgemeldet hat.
151.000 Grundschüler können in Sachsen seit heute zur Schule gehen, müssen aber nicht. Die Schulpflicht wurde ausgesetzt. In den Schulen und Kitas findet ein eingeschränkter Regelbetrieb statt. Die Schüler werden dabei in voneinander getrennten Klassen unterrichtet.
Dann müssen wir auch dafür Sorge tragen, dass Kinder in ihrer Entwicklung nicht behindert werden. Und das heißt eben auch Zugang zu Betreuung und zu Beschulung. Und deswegen diese Öffnung, auch in der Hoffnung, dass wir die Ausbreitung der Mutationen weiterhin unter Kontrolle halten können.
Lehrkräfte sollen regelmäßig getestet werden, Grundschüler dagegen nicht, weil das Ergebnis nicht sicher sei. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ist trotzdem gegen die heutige Eröffnung.
Wir gucken mit großer Sorge auf diese Entscheidung des Kultusministeriums. Wir hätten uns gewünscht, dass die Infektionszahlen überall im Land niedriger wären und dass man dann erst öffnet.
In Potsdam wurde heute ein Corona-Spucktest für Lehrer vorgestellt. Zweimal pro Woche werden sie damit getestet. Ergebnis in 15 Minuten.
Das könnte, wenn so etwas stärker verwendet wird in den Kitas, in den Schulen in Deutschland, tatsächlich dazu führen, dass man auch mehr Kinder wieder in den Regelbetrieb auch bringen kann.
Ein bundeseinheitliches Vorgehen für Schulöffnungen gibt es nicht. In Sachsen hat der Unterricht also heute wieder begonnen. 9 Bundesländer wollen eine Woche später starten, fast alle mit Wechselunterricht. In Mecklenburg-Vorpommern folgt ein Präsenzunterricht 2 Tage danach, in Sachsen-Anhalt dann am 1. März. Bremen und Niedersachsen haben schon länger Wechselunterricht. Hamburg und Thüringen haben ihr weiteres Vorgehen noch nicht genau festgelegt. Die Kinder hier in Mügeln hoffen, dass die Corona-Zahlen weiter fallen, damit ihre Schule künftig wieder ganz normal offen sein kann.
Wie die Länder es genau mit dem Schulunterricht halten, dazu geben wir Ihnen auch einen Überblick auf tagesschau.de. Erstmals wird die Welthandelsorganisation von einer Frau geführt. Die Nigerianerin Okonjo-Iweala ist heute von den Mitgliedsländern zur neuen WTO-Generaldirektorin ernannt worden. Ihre Wahl war möglich geworden, weil die USA unter dem neuen Präsidenten Biden ihren Widerstand gegen sie aufgegeben hatten. Mit der Neubesetzung des Chefpostens verbinden sich Hoffnungen auf eine Wiederbelebung der Verhandlungen über internationale Handelsabkommen.
Ngozi Okonjo-Iweala ist die Neue an der Spitze der WTO. Die 66-Jährige gilt als durchsetzungsstark, kündigt heute Reformen an. Ich freue mich darauf, mit Ihnen allen in den nächsten Monaten und Jahren zusammenzuarbeiten, eine WTO aufzubauen, die wir alle wollen, der es um die Menschen geht, dynamisch und robust. Eine Organisation, die durch Handel, Unterstützung, Wirtschaftswachstum und nachhaltige Entwicklung bietet. Die promovierte Ökonomin war 25 Jahre bei der Weltbank, 2-mal Finanzministerin Nigerias. Sie kämpfte für ärmere Länder und gegen Korruption. Entwicklungsländer hoffen, dass sich die Nigerianerin für freien, aber gerechten Handel einsetzt. Als WTO-Chefin muss sie vermitteln zwischen den großen Handelsblöcken EU, USA und China einerseits, andererseits zwischen Industrie- und Entwicklungsländern. Die WTO ist derzeit von Grabenkämpfen gelähmt.
Die Welthandelsorganisation hat 164 Mitglieder. Jedes Mitglied hat ein Vetorecht. Ungefähr ein Drittel dieser Mitgliedstaaten sind afrikanische Staaten. Wenn sie die afrikanischen Länder hinter sich vereinen kann und dann mit China, Europa und den USA ins Klare kommt, dann hat sie eine gute Chance, in der WTO wirklich etwas zu verändern.
Priorität hat für sie der Kampf gegen Corona und für eine gerechte Verteilung von Impfstoffen und Medizin. Auch hier hat Ngozi Okonjo-Iweala angekündigt, Interessen ärmerer Länder im Blick zu behalten.
Begleitet von internationalem Protest hat einer der letzten unabhängigen Radiosender in Ungarn den Sendebetrieb eingestellt. Der regierungsnahe Medienrat hatte die Lizenz für das Clubradio nicht verlängert, aus nicht nachvollziehbaren Gründen, wie Kritiker bemängeln. Seit dem Amtsantritt von Ministerpräsident Orbán war der Sender regelmäßig staatlichen Repressionen ausgesetzt. Die EU-Kommission forderte Budapest auf, Clubradio weiterhin senden zu lassen.
Die letzte Sendung von Clubradio auf der Frequenz 92,9. Um Mitternacht ist Schluss. Die Moderatoren verabschieden sich mit einer Kultursendung. Ein Techniker schaltet den Sender ab. Einige haben Tränen in den Augen, die Radiomacher bleiben aber kämpferisch. Wir hören nicht auf. Wir machen mit unserem Radio im Internet weiter. Wir werden unseren Auftrag im Netz erledigen, weil wir das unserem Publikum schuldig sind. Rund 200.000 Hörerinnen und Hörer haben Clubradio bisher täglich gehört, vor allem im Raum Budapest. Das jetzige Aus für die Frequenz ist für manche ein klares Zeichen, dass Ungarn immer autoritärer wird. Ich bin sicher, es ist kein Zufall. Die Regierung versucht, eine juristische Erklärung zu geben, aber ich glaube das nicht. Das Ziel ist, dass die wahren Nachrichten nur wenige Menschen erreichen. Politische Beobachter sprechen von einer Strategie. Es gehe um die Kontrolle über die Medien. So wurden Zeitungen von regierungsnahen Unternehmen gekauft oder auch eingestellt. Im internationalen Vergleich der Organisation Reporter ohne Grenzen rutschte Ungarn auf Platz 89 von 180 Plätzen ab. Doch die Reaktion der EU-Kommission ein eher kleinlauter Appell. Ungarn soll die europäische Charta der fundamentalen Rechte respektieren. Dazu gehören Meinungs- und Informationsfreiheit und auch Handelsfreiheit. Im Clubradio machen sie vorerst weiter. Das Programm läuft ab jetzt im Internet.
Im Kosovo hat die linksnationalistische Reformbewegung die Parlamentswahl klar gewonnen. Ihr Chef Kurti hatte im Wahlkampf Maßnahmen gegen Korruption und Misswirtschaft versprochen. Seine Partei Selbstbestimmung kommt auf 48% der Stimmen. Zusammen mit Vertretern nicht-serbischer Volksgruppen kann sie eine Regierung bilden. Kurtis Anhänger feierten den Wahlsieg noch in der Nacht auf den Straßen von Pristina. Auch in der spanischen Region Katalonien wurde gestern ein neues Parlament gewählt. Die separatistischen Parteien konnten ihre Mehrheit im Parlament weiter ausbauen und wollen gemeinsam weiter regieren. Stärkste einzelne Kraft wurden allerdings die Sozialisten, die gegen eine Unabhängigkeit von Madrid sind. Sie erheben ebenfalls Anspruch auf die Regierungsbildung, was angesichts der Übermacht der Separatisten kaum Aussicht auf Erfolg hat. Erstmals zogen auch die Rechtspopulisten von Vox ins Regionalparlament ein.
2 Wochen nach dem Putsch in Myanmar gehen die neuen Machthaber immer rigider gegen Demonstranten vor. In mehreren Städten fuhren Militärfahrzeuge auf. Sicherheitskräfte beendeten unter Einsatz von Gummigeschossen und Schlagstöcken friedliche Protestveranstaltungen. In Yangon riegelten Polizisten zeitweise den Sitz der bisherigen Regierungspartei ab. Die abgesetzte de facto Regierungschefin Suu Kyi steht weiter unter Arrest und soll ab morgen vor Gericht aussagen.
Am heutigen Rosenmontag sind in den Karnevalshochburgen am Rhein die traditionellen Umzüge coronabedingt ausgefallen. In Düsseldorf zogen nur wenige Mottowagen durch die Stadt. In Köln gab es einen Miniaturumzug. Nur wenige Menschen waren dort unterwegs, wo sonst Hunderttausende Straßenkarneval feiern. Die Absage des närrischen Treibens bedeutet für die betroffenen Städte und Regionen auch einen großen wirtschaftlichen Schaden.
Wo sonst tausende Narren am Mainzer Fastnachtsbrunnen feiern, herrschte heute gähnende Leere. Trübe Stimmung auch bei den Gastronomen. Der Rosenmontagszug fällt aus und damit die Einnahmen der tollen Tage.
Ja, brutal für uns, wenn es Serviette alle irgendwo angesehen ist, dass es jetzt ein ganzer Monatsumsatz umgerechnet flöde ist.
Auch für Hotels verschärft die Absage der Fastnachtsfeiern die Krise. Zimmer leer, Kassen leer. Auch hier klagen über ausbleibende staatliche Unterstützung.
Der große Frust ist eigentlich, dass man dann denkt, man kriegt jetzt irgendwelche Hilfen und baut da drauf und denkt dann, jetzt gibt es eine Perspektive und dann kommen sie nicht. Wie zum Beispiel jetzt die Novemberhilfen, die sind bis heute noch nicht da. Jetzt haben wir Mitte Februar.
Viele andere Geschäfte, für die der Karneval wichtig ist, sind weiter dicht. Das Forschungsinstitut IW Köln schätzt, dass der Wirtschaft dadurch etwa 1,5 Milliarden Euro verloren gehen. Allerdings ein bisschen Frohsinn zur Fasernacht gab es dann doch. In Mainz präsentiert der Karnevalsverein seine Wagen zumindest im Netz. In Düsseldorf fuhren einige Mottowagen sogar durch die Stadt. Auf verschiedenen Routen, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Und in Köln gab es auch einen Rosenmontagszug im Miniaturformat im Karnevalsmuseum. Für die Narren im Lockdown gilt gerade in diesem Jahr, Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss sich einen neuen Trainer suchen. Marco Rose beendet zum Saisonende vorzeitig sein Engagement bei den Gladbachern und wird neuer Cheftrainer bei Borussia Dortmund. Der 44-Jährige nutzt damit eine Ausstiegsklausel in seinem bis Juni 2022 laufenden Vertrag. Über den Wechsel war bereits seit längerem spekuliert worden.
Drohnenaufnahmen von Seehunden, die sich in der Nähe von Calais in Frankreich zu Hunderten tummeln. Die Tiere waren dort in den 1970er Jahren fast vollständig ausgerottet worden. Fischer hatten Sorgen, die Tiere könnten ihnen den Fang streitig machen. Seit Seehunde in Frankreich aber unter Schutz stehen, hat sich die Population erholt. Inzwischen sollen wieder mehr als 1100 Tiere in der Region leben.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 16. Februar.
In der Nacht sorgt eine Warmfront vor allem in der Osthälfte für Schnee und gefrierenden Regen. Es gelten Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Im Laufe der Nacht lassen die Niederschläge nach, Vorsicht Glätte. Am Tag viele Wolken, im Osten und Süden gebietsweise noch etwas Regen, Schnee oder gefrierender Regen. Von Südwesten lockert es im Laufe des Tages auf. In der Nacht minus 10 bis plus 5 Grad, am Tag Tauwetter, bei 2 Grad ganz im Osten und 15 am Oberrhein. Auch am Mittwoch ist es deutlich milder als zuletzt, 14 Grad am Kaiserstuhl. Im Laufe des Tages nur noch wenige Schauer, vor allem im Nordosten, im Süden freundliche Abschnitte. Am Donnerstag Wolken oder Sonne. Sobald der Nebel weg ist, später im Westen neuer Regen. Am Freitag ist es im Süden länger freundlich.
Um 22.45 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen. Schulöffnungen endlich oder fahrlässig? Ein Pro und Contra. Und Problemfall Ungarn. Wie umgehen mit Regierungschef Orbán? Interview mit der ehemaligen EU-Justizkommissarin Viviane Reding. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.